Willkommen zu einer weiteren Folge von What's Up Prof. Hallo Walter.
Hi Martin.
Was machen wir heute?
Wir werden eine Frage stellen. Die Verfassung verworfen. Und falls irgendetwas derartiges geschieht, was würde den beinhalten? Oder hat es nur den Anschein, als ob das vielleicht bis zu einem gewissen Ausmaß geschieht oder nicht? Wie wirkt sich das auf uns aus? Wir, das Volk. Und wie wirkt sich das auf die Kerze des Gewissens aus? Und warum ist die Gewissenskerze fast abgebrannt? Also das sind ein paar Fragen, die wir haben. Und wir werden den Weg einiger Denkmuster und Trends in der Welt etwas abgehen und schauen, wie das zu dem passt, was sich nach unserer Erwartung ereignen soll.
Ja, nun bevor wir das tun, lass uns mit einem Gebet anfangen.
Ja, machen wir das.
Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammengeführt hast. Danke, dass du uns durch die Zeit hindurch hilfst, in der wir leben. Und wir bitten dich jetzt darum, doch auch dieses Gespräch zu segnen und uns dabei zu helfen, das auf den Tisch zu bringen, was dein Volk nach deinem Willen wissen sollte. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Martin, es besteht kein Zweifel, dass die Welt ruhelos ist. Sollen wir es so nennen? Ruhelos?
Ich denke, das ist eine sehr gute Zustandsbeschreibung. Ja, etwas braut sich zusammen.
Ja, etwas braut sich zusammen. Aber es möchte nicht überkochen.
Ja, es kommt noch nicht an.
Ja, aber das könnte es.
Jederzeit. Es ist wie ein Pulverfass. Noch erlöschen die Lunden zum Pulverfass kurz zuvor.
Ja, mich interessiert die europäische Politik und natürlich die Politik der USA. Ja.
Die der Briten?
Also die 10 Hörner und das Tier mit den 2 Hörnern. Und deren ganze Spannung und Begeisterung. Einige der Streitthemen in Großbritannien beispielsweise. Beim König und seine Haltung zu Farage. Der sagt, dass er ziemlich sicher ist, dass die Konservativen die nächste Wahl gewinnen werden. Und dass sie Menschen vom Status quo und all diesen Dingen die Nase voll haben. Und die Bibel sagt, dass das zweite Tier aus Offenbarung herausführen wird und die anderen werden folgen. Und man sah sich das an und sagte immer, das ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber es sieht immer wahrscheinlicher aus, oder nicht?
Hast du gesehen, als Donald Trump beim G7-Gipfel ankam?
Ja.
Er sagte, ich bin der Boss.
Ich bin der Boss.
Das war großartig.
Und Ritter stimmten ihm zu. Ja, es ist interessant, diese ganzen Leute in hohen Positionen und deren interessante Verbindungen. Sie scheinen eine Agenda zu haben.
Ich muss das jetzt einfach sagen. Wenn man sich die Fotos von diesen Treffen anschaut und die Friedensgespräche mit Pakistan und ihnen allen, die da geführt wurden, die ganzen Fotos, die man da sieht, das sieht wie eine große Show aus. Siehst du das? Sie kommen, um darüber zu sprechen, und in Wirklichkeit sterben gerade Menschen, aber es sieht aus, als ob sie fernab eine Party hätten.
Ja, das ist faszinierend. Martin, wir stellen also eine Frage. Die Verfassung verworfen. Fragezeichen, Fragezeichen. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht unbedingt, dass sie weg ist. Es bedeutet einfach, dass sie neu interpretiert wird.
Ja, das
Prinzip. Also, lass uns einen Blick auf einige dieser spannenden Dinge werfen. Lass uns zuerst ein bisschen in den Erinnerungen kramen. Okay, aber bevor wir loslegen, Martin, was hast du zu sagen?
Little Light Studios machte eine Doku über ein Andachtsbuch mit dem englischen Titel Jesus Calling. Auf Deutsch, ich bin bei dir. Und ich denke, sie ist es wert, dass man den Leuten ein bisschen davon zeigt. Den Trailer. Ich denke, wir können die Empfehlung aussprechen, dass man sich das anschauen sollte.
denn sie enthält die gegenwärtigen, die denominationenübergreifenden Trends. Und was umfasst das? Ist es wirklich das, was man erwarten würde, wenn man mit Gott auf dem biblischen Weg kommuniziert? Oder gründet es sich auf Gefühl? Gründet es sich auf etwas anderes? Gibt es da eine andere Dimension? Ich denke, also, es ist eine sehr gute Arbeit.
Und es knüpft auch an das an, was wir in unseren Gesprächen über spirituelle Formation besprachen. Und schau, man muss vorsichtig sein. Wenn jemand sagt, dass Jesus etwas sagt, wie wir es schon so oft erwähnten, und auch, wenn diejenigen denken mögen, dass sie direkt mit Jesus kommunizieren, geht hin und überprüft es anhand der Bibel.
Richtig. Was hat es nun mit Politik zu tun? Die Sache ist genau die gleiche. Alle rufen sie den Namen Jesu an. Aber ist das der biblische Jesus, über den wir sprechen? Ist es der, der, wie Nathanael es sagte, auf dem Thron sitzt? Mein Herr und mein König? Ist er wirklich der König?
My Lord and my King. Is he really the King?
Mit anderen Worten, hat er Rechtsgewalt? Und worauf gründet sich diese Rechtsgewalt? Gründet sie sich auf einen Konsens oder gründet sie sich auf das Wort? Sehen wir uns also ihren kleinen Trailer an und schauen, worum es geht.
Wenn ich nach Jesus Calling greife, habe ich das Gefühl, ein Vater spricht zu meinem Herzen. Ein Scheinwerfer auf das, was Jesus war, das ist das Ziel von The Chosen und ich glaube auch von Jesus Calling.
Manchmal muss ich es 2 oder 3 Mal lesen, aber ich weiß, dass er da ist.
Jesus Calling von Sarah Young. Ich habe das Buch, ich habe die Bibel und ich habe ein Tagebuch. Einige dieser Botschaften sind einfach so köstlich.
Ein Scheinwerfer auf das, was Jesus war, das ist das Ziel von The Chosen und ich glaube auch von Jesus Calling.
Ich wusste, dass Gott mit mir durch die Bibel kommuniziert, aber ich sehnte mich nach mehr.
Jesus Calling ist wohl das erfolgreichste Andachtsbuch unserer Zeit.
Ich habe auch eins. Hast du Jesus Calling gelesen? Meine Mom gab mir dieses Jesus Calling. Jesus hört zu. Jesus Calling.
Jesus Calling ist seit langem eine unglaubliche Ressource für meine eigene Reise im Glauben.
Jesus Calling wurde tatsächlich zu einem geschätzten Teil unserer Geschichte. Ich war besorgt, dass Sarah Young von einem metaphysischen Buch wie God Calling inspiriert wurde. Aber wie können wir wissen, dass der Jesus, zu dem wir beten, dem wir zuhören und von dem wir Botschaften empfangen, der wirkliche Jesus ist?
Was ist an Jesus Calling verkehrt? Ist es Paranoia zu denken, dass das dämonisch ist?
Ich werde Jesus jetzt hereinbringen und er wird das Projekt vorstellen und euch wissen lassen, worum es geht. Wir sehen uns am Ende der Session.
Unsere erste Frage, die im Lichte dessen gestellt wird, was da vor sich geht, hinsichtlich der Kommunikation vom Himmel herab zur Menschheit, ist diese sehr lapidare Frage, von welchem Jesus wir hier sprechen. Denn er machte es ziemlich deutlich, dass das Wort die Wahrheit ist und dass alles auf dem Wort gegründet sein muss. Und das war die unbedingte Stärke der Reformation.
Auf alle Fälle.
Und ich stelle jetzt die Frage, mit all den Vorstellungen, die da draußen hinausgehen, ob das jetzt metaphysische Vorstellungen sind oder ob das Vorstellungen sind, wie Gott durch Wunder und durch Zeichen wirkt, oder haben wir das feste Fundament, nämlich das Wort? Wenn Politiker und verschiedene Denominationen mit unterschiedlichen Stilen und verschiedenen Einstellungen, unterschiedlichen Stilen der Präsentation zusammenkommen, sprechen da alle von genau demselben Jesus? Oder ist es ein vermeintlicher Jesus?
Ja, es ist ein Wort oder ein Charakter, den sie gebrauchen. Aber ihr individuelles Glaubensgebäude zu diesem Charakter oder zu dieser Person Jesus ist sehr unterschiedlich.
Nun, wenn die Bibel sagt, gefallen ist Babylon, und die Bibel warnt, dass Jesus kommen wird und es ein religiöses Durcheinander geben wird und es viele falsche Propheten geben wird, sagt das die Bibel nicht? Und zum Gesetz und zum Zeugnis.
Ja, schon.
Und wenn sie nicht gemäß dieses Wortes sprechen, denkt nicht, dass ich gekommen sei, um das Gesetz aufzulösen und all diese Dinge. Dein Wort ist Wahrheit.
Was ist damit, dass es auch falsche Christus ergeben wird? Knüpft das nicht auch an dieses Darstellen von Jesus an? Aber es ist eben nicht der biblische.
Nun, Martin, wenn die Bibel beispielsweise sagt, dass diese Welt der Ort ist, an dem Sünde isoliert wurde, denn wurde der Teufel nicht aus dem Himmel geworfen?
Ja.
Und wehe der Erde, weil er auf diesen Ort hinunterkam, richtig? Also, hier wurde die Sünde isoliert. Wenn man also anfängt, darüber zu sprechen, dass Außerirdische zu Besuch kommen, dann fällt das außerhalb dessen, was die Bibel aussagt. Ist es nicht so?
Hundertprozentig.
Was sind das dann für Wesen, zu denen man spricht? Sind es echte Außerirdische oder sind es dämonische Mächte? Verkleiden sie sich als Christusse, als Initiatoren, als diejenigen, die das große Experiment der Menschheit in den Kosmos gesetzt haben? Wenn doch die Bibel sagt, dass durch ihn alle Dinge geschaffen wurden und dass ohne ihn nichts geschaffen wurde, was geschaffen wurde, stimmt's? Wenn es heißt, er kam in diese Welt und die Welt wurde durch ihn gemacht und sie erkannten ihn nicht. Also Martin, über all diese Themen wird in der Welt gesprochen. Und dann hat man diese Strömung, bei der diejenigen, die Christus ablehnten, immer noch Teil von Gottes Volk sind. Und dass diejenigen, die ihn annahmen, beschlossen, dass das Gesetz in vielen Fällen abgeschafft wäre. Und wie du sagtest, sind viele von ihnen in spirituelle Formationen verwickelt, wo man eine Technik hat, um mit Gott zu kommunizieren.
Und die eigene Erfahrung wird zur Norm und wird tatsächlich über das gestellt, was das Wort sagt.
Richtig. Und es gibt dazu Mischen von Meditationsformen, ob es jetzt östliche Meditation oder was sonst noch ist, was mit dem Christentum vermischt wird. Ist das nicht Synkretismus? Aber alles ist erlaubt.
Ja.
Und so hat man einen großen religiösen Mischmasch.
Perfekt ausgedrückt. Denn da liegt das Problem. Man hat so viele von ihnen, die jetzt zusammenstehen, aber in Wirklichkeit glauben sie so unterschiedlich.
Ja. Wie können wir zwei miteinander gehen, außer dass sie übereingekommen sind? Wie kann einer sagen, dass der Weg ohne Jesus genau so sehr ein Weg zum Himmel ist wie mit Jesus? Wenn doch die Bibel ziemlich eindeutig ist, dass niemand zum Vater kommt, außer durch ihn. Wenn man ihn ausschließt, muss das doch problematisch sein. Okay, Gott übersieht die Zeit der Unwissenheit und all das, aber darum geht es uns nicht wirklich. Unser Gespräch geht darum, dass wir uns in eine sehr interessante Strömung in der Welt hineinbewegen. Man hat einmal die Denkweise, dass alles erlaubt ist.
Oh ja, stimmt.
Dann gibt es die Denkweise, lass es uns doch einschränken. Und welche Methode wendet man an, um es einzuschränken? Dann hat man dort verschiedene Ideologien. Der Islam sagt Scharia-Gesetzgebung. Wenn jemand stiehlt, hack ihm die Hand ab und so weiter und so fort. Wenn man seine Burka nicht trägt, wird man geschlagen und ausgepeitscht und dieses und jenes wird ins Gefängnis geworfen. Und im Westen sagen die Menschen, nein, nein, wir bevorzugen eine Art von christlichem Standard. Was davon werden wir gebrauchen? Und endlich kommen sie zu dem Schluss, nun, also vielleicht sollten die westlichen Länder den christlichen Standard verwenden. Wer definiert aber diesen christlichen Standard? Ist das die Bibel oder sind das die Kirchen?
Nun leider die Kirchen.
Okay.
Angeblich nach der Bibel, was dann etwas auf Abwege geriet.
Dann hat man die Juden, die ihren Standard und ihre Weise haben, wie sie die Dinge tun. Dann hat man die Muslime, die ihre Weise haben, wie sie diese Dinge tun. Und halten wir alle schön sauber getrennt. Also die Stimmen in Europa sagen, wir haben die Nase voll von den Immigranten. Und Die Stimmen in Afrika sagen, wir haben die Nase voll von den Immigranten. Wir sind einfach damit beschäftigt, uns auf Unruhen vorzubereiten. Stimmt's?
Unser Land befindet sich damit im Chaos.
Richtig. Die Vereinigten Staaten sagen, wir haben die Nase voll von illegalen Einwanderern. Ist das nicht interessant? Und ist das nicht ein perfektes Rezept, um zu sagen, nun kehren wir doch zu altmodischen Normen zurück? Und angesichts dessen, dass wir hauptsächlich ein christliches Land sind, seien wir doch ein christliches Land. Und wenn wir ein muslimisches Land sind, dann seien wir doch ein muslimisches Land. Und wenn wir ein jüdisches sind, dann seien wir doch ein jüdisches Land. Machen wir doch einfach ein Abraham-Abkommen und das entfernt das Jesus-Problem. Und wir gehen auf diesem Weg weiter. Also, wie streng wird man in diese Richtung werden? Wie viel Gewalt wird man anwenden wollen, um die Agenda umzusetzen?
Oh, vielleicht kann man ein paar Bomben werfen.
Vielleicht kann man das. Vielleicht kann man große Schlachten zwischen Ideologien haben, besonders im Sportstadion.
Aha.
Wie wäre es damit, sich einen Bibelvers auf den Hut zu setzen, um zu beschreiben, dass man wirklich inklusiv ist, aber doch ein Problem hat? Martin, das ist sehr spannend.
Ja, das ist interessant. Okay.
Also die Juden wollen einen Tempel haben, richtig?
Ja.
Also heutzutage heißt es, in der Vergangenheit war es eine sehr säkuläre Regierung. Die Dinge ändern sich. Jetzt wird es eine sehr religiöse Regierung. Waren es in den Vereinigten Staaten nicht genauso? War es dort nicht eine sehr säkuläre Regierung? Und jetzt wird es eine sehr religiöse Regierung?
Man hielt sich an die Trennung von Staat und Kirche. Ja. Jetzt gar nicht mehr.
Und was ist mit Großbritannien?
Ach ja.
Seit wann marschieren Millionen von Menschen durch die Straßen und fordern christliche Normen? Und warum hat man das Gepolter in Europa?
Ja.
Besonders im östlichen Bereich. Alle in diese Richtung tendieren. Also die Muslime in Jerusalem sagen, wisst ihr was? Früher war das säkulär, aber jetzt wird es zu einer Regierungssache. Sehen wir uns doch dieses Video an.
Es ist eine der heiligsten und meist umkämpften Stätten auf der Erde, die Al-Aqsa-Moschee, seit 1300 Jahren ein Zentrum des Islam. 2 Milliarden Muslime glauben, dass Mohammed von hier in den Himmel auffuhr, was das zur drittheiligsten Stätte im Islam macht. Und die Muslime in Jerusalem sagen, dass sie von jüdischen Extremisten belagert wird, was von der gegenwärtigen israelischen Regierung unterstützt wird, die die Moschee zerstören und an deren Stelle einen Tempel bauen wollen. Sie werden von vielen evangelikalen Christen unterstützt, die an eine Prophezeiung glauben, dass sobald der jüdische Tempel einmal hier erbaut ist, Jesus wiederkommen und das Ende der Tage bringen wird. Sie sind ein Pastor? Ja. Warum sind Sie heute hierher gekommen? Warum ist es für Sie wichtig, an diesem Fleck zu sein? Es ist wichtig, hier selbst in Israel zu sein, um diese Nation in einer Zeit des Krieges zu unterstützen. Und weil wir als Christen glauben, dass dies am Ende der Zeit der ewige Versammlungsort für alle Christen sein wird. In West-Jerusalem sprach ich mit Aviv Tatarsky, ein Forscher der israelischen Organisation Ir Amin, die den Konflikt in Jerusalem dokumentiert. Er verfolgt diese dritte Tempelbewegung seit Jahren. Denken Sie, dass es passieren wird? Sie bauen schon Attrappen und Modelle des dritten Tempels. Also versucht man aktiv, dass dies Realität wird? Es ist sehr deutlich, dass diese Tempelbewegungen auf das spezielle Ziel hinwirken, den dritten Tempel aufzubauen. Und wie Sie sagten, treffen Sie all die Vorbereitungen. Normalerweise hätte ich Ihnen vor 10 Jahren gesagt, dass das ein Witz ist. Sie machen, was Sie machen. Jeder versteht, dass Sie gefährlich sind, dass Sie verrückt sind. Niemand, der ernsthaft ist, niemand in der israelischen Regierung, wird sie das machen lassen. Heute befinden wir uns in einer komplett anderen Situation. Heute sind sie in der Regierung, im Herzen der Regierung. Ja, sie arbeiten darauf hin. Und während sich die Sicherheit verschlechtert, bietet das Israel mehr und mehr Ausreden, um die Dinge auf dem Al-Aqsa-Gelände zu ändern.
Also die Regierungen waren ein bisschen auf der säkulären Seite. Da gab es keine ernste Streitfrage, aber jetzt bewegen sie sich auf die religiöse Seite. Ist das richtig?
Nun, das ist erstaunlich. Es ist überall, all die Regierungen.
Also, das ist ein weltweiter Trend.
Genau, definitiv.
Wir haben also einen Trend. Und ob dieser Trend gerechtfertigt ist, ist eine andere Frage. Ich habe die Bibel mehrfach gelesen, Martin. Ich lese nirgendwo, dass es einen Wiederaufbau des Tempels geben wird.
Nein.
Hast du das jemals gelesen?
Nein, den Teil habe ich nicht gelesen.
Ich weiß nicht, wo Sie das lesen, aber mit Sicherheit nicht in der Bibel. Sie spricht von Jerusalem.
Ja, ja.
Aber sie spricht von einem neuen Jerusalem.
Ja.
Einem, das von Gott vorbereitet wird. Ich werde eine Stätte für euch vorbereiten.
Und was sagt die Offenbarung, woher das neue Jerusalem kommt?
Es kommt von oben herunter. Es kommt herunter. Also, warum sind sie so begeistert von dieser Vorstellung, dass es ein Tempel mit einem erneuten Vollziehen des Opfersystems, wenn das doch ein Typus des großen Antitypus war, der schon gekommen ist? Es wäre eine Gotteslästerung, diese Opfer zu wiederholen. Meiner Meinung nach ist das das Gleiche wie die Messe.
Dasselbe.
Denn laut Katholizismus ist das eine genaue Wiederholung dessen, was am Kreuz geschah. Wogegen die Bibel sagt, durch ein Opfer hat er für immer vollkommen gemacht. Also die Messe und der Tempel verkündigen in Wirklichkeit die gleiche Botschaft.
Ja, beide verneinen Jesu Tat.
Ja, sein vollkommenes Opfer. Also, ist das nicht spannend, Martin, dass die Welt sich in diese Richtung bewegt?
Und wie wir leider hier sahen, und du es gerade sagtest, hat man diese zwei, den Katholizismus und die Juden. Aber dann hat man die evangelikalen Christen, die irgendwo in der Mitte schwimmen.
Und beide Seiten unterstützen.
Beide Seiten.
Beide Seiten, die eine nimmt Christus an und die andere lehnt ihn ab. In der Hoffnung, dass sie ihn vielleicht eines Tages annehmen.
Ja.
Aber mit dem Aufbau des Tempels lehnt man ihn in Wirklichkeit ab.
Man kann das nicht unterstützen. Anstatt das zu unterstützen, sollte man versuchen, sie zu überzeugen, ihnen zu sagen, hört mal, diesen Weg sollte man nicht einschlagen.
Okay. Und dann hat man hier die Geschichte vom 26. Juni. Das ist also ziemlich aktuell, als der König von England beschloss, seine Position neu zu definieren. Und hier im Telegraph sagt er uns ziemlich deutlich, was seine Intentionen sind. Das heißt, ein König, um eine Nation vieler Glaubensrichtungen zu schützen. Es war die Pflicht des Königs, den Glauben zu schützen, den protestantischen Glauben. Das ist also eine abgeänderte Definition der Monarchie. Die offizielle Aufgabe des Königs ist es, Glauben zu schützen. Nein, die offizielle Aufgabe ist der Schutz des Glaubens. Innerhalb der Nation vieler Glaubensrichtungen so eine kürzlich vom Palast veröffentlichte Definition der Rolle des Monarchen. Der König, der der oberste Regent der Kirche von England ist, wird den Raum für Glauben schützen. Das bedeutet, er schützt nicht Glauben, er schützt nur den Raum.
Da kann also jeder Glaube herumlaufen.
Jeder Beliebige kann dort herumlaufen, solange Raum für sie zum Laufen da ist. So eine neu verfasste Aufgabenbeschreibung aus dem Buckingham Palace. Veröffentlicht im jährlichen Finanzbericht der königlichen Familie, dem offiziellen Jahresfinanzbericht 2025 bis 2026. Es ändert sich die Beschreibung der Rolle des Königs als Haupt der Nation. Von letztem Jahr, als er das Haupt der Kirche von England und der Verteidiger des Glaubens war. Dieses Jahr geht es weiter, um das zu spezifizieren. Seine Majestät ist der oberste Regent der Kirche von England und schützt den Raum für Glauben innerhalb der Nation vieler Glaubensrichtungen. Martin, ich denke, er würde seine Unterschrift nur allzu gern unter das Abraham-Abkommen setzen.
Nun, in dem Artikel unterstützt er es eigentlich voll und ganz. Ja, er spricht sich sehr dafür aus.
Nun, diese Idee, dass drei Religionen, von denen zwei Jesus ablehnen,
ja, komplett.
Komplett. Als den Erlöser und als das versöhnte Opfer. Und eine ihn wiederum täglich zahlreiche Male opfert, weil sein Opfer allem Anschein nach nicht vollständig war. Deshalb muss man es laut ihnen wiederholen. Martin, das ist sehr interessant. Keiner von ihnen ist biblisch.
Nein.
Entweder akzeptiert man den Messias oder man ist außerhalb dieses Bereiches. Man kann nicht mit einem Fuß in dem einen und mit dem anderen in dem anderen stehen.
Ja, die Bibel sagt, dass es keinen Kompromiss zwischen Christus und Belial gibt.
Ja, man kann nicht beides auf einmal haben. Also die Welt ist in diesem Schmelztiegel, Martin.
Melting pot.
Mit Sicherheit.
Nun, wir haben hier bestimmte Zitate aus Testimonies for the Church. Und hier lesen wir, der letzte Akt im Drama wird das Ersetzen des Gesetzes Gottes durch menschliche Gesetze sein. Nun, Jesus sagte, dass er das Gesetz nicht ändern würde, stimmt's?
Nein.
Nicht ein Jota, noch ein Strichlein vom Gesetz wird vom Gesetz vergehen. Die römisch-katholische Kirche ändert das Gesetz. Und die Welt hält dieses Gesetz.
Ja.
Und tut so oder nimmt in vielen Fällen an, dass dies das Gesetz Gottes sei. Nein, es ist das Gesetz der römisch-katholischen Kirche. Und mit dem Ersetzen des Sabbats durch den Sonntag, sagen sie mit ihren eigenen Worten, in ihren eigenen Schriftstücken, dass dies das Zeichen ihrer kirchlichen Autorität ist. Dass sie den Sabbat auf den Sonntag verlegen. Es ist also ein Menschengesetz, das von Menschen verabschiedet wurde und kein göttliches Gesetz.
Also wie gültig ist das in Gottes Augen?
Es ist null und nichtig. Denn nach dem Gesetz, seinem Gesetz und seinem Zeugnis,
ja,
oder sie haben kein Licht in sich.
So müssen diese Systeme leider weichen.
Okay. Das Ersetzen des Gesetzes Gottes durch menschliche Gesetze, die Erhöhung nur durch menschliche Autorität des Sonntags anstelle des biblischen Sabbats, ist der letzte Akt im Drama.
So ist es.
Warum sollte es das sein? Weil es die Autorität angreift.
Und es ist tatsächlich interessant. Wo begann er, der Sabbat? Am Anfang. Also wird Gott auch damit aufhören.
Absolut. Das ist der Anfang und auch das Ende des Dramas. Denn er wird Gott mehr gehorchen als Menschen.
Ja, wer ist ihre Autorität?
Wenn dieses Ersetzen weltweit stattfindet, wird Gott sich offenbaren. Denn dann ist er weltweit abgelehnt, wegen einer anderen Autorität. Er wird sich in seiner Majestät auftreten, um die Erde schrecklich zu erschüttern. Er wird sich von seinem Ort aufmachen, um die Bewohner der Erde für ihre Missetat zu bestrafen. Und die Erde wird ihr Blut freigeben und ihre Erschlagenen nicht länger bedecken. Also, das wird am Ende geschehen, wenn Christus wiederkommt, wenn die Toten auferstehen werden. Zu wessen Bestrafung kommt er? Derjenigen, die unrechtmäßig sein Wort an sich gerissen haben, richtig? Die ihre eigenen Regeln machen.
So ist es.
Und Gottes Regeln verneinen.
Ja, und ihn ablehnen.
Jetzt spricht sie über die Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn unser Land den Grundsätzen seiner Regierung derart abschwächt, um ein Sonntagsgesetz zu erlassen, dann wird der Protestantismus durch diese Tat dem Papsttum die Hand reichen. Es wird nichts anderes sein, als der Tyrannei Leben zu verleihen, die schon so lange begierig auf ihre Gelegenheit wartet, um wieder in aktiven Despotismus zu verfallen. Nun, sollten die Vereinigten Staaten nicht ein Zufluchtsort sein, um das Blutvergießen zu verhindern, das in Europa stattfand?
Und auch vor der religiösen Verfolgung?
Ganz genau, auf dieser Grundlage. Und so gab es die amerikanische Verfassung, um diese Gewissensfreiheit zu beschützen. Sodass man nicht länger gezwungen würde, sich an Verordnungen der Menschen zu halten, die direkt dem Wort Gottes entgegenstehen. Stimmt's?
Schau, manchmal nehmen Leute das, wenn wir das sagen, okay, also ihr möchtet, dass die Muslime herrschen. Nein. Es muss für jeden gleich sein.
Ja. Nun, Martin, dieses Ersetzen ist der letzte Akt im Drama. Und seit mehr als einem Jahrhundert wurde diese Botschaft schon in der Welt verkündigt. Und jeder lachte darüber. Durch den Erlass zur Durchsetzung des Papsttums unter Verletzung des Gesetzes Gottes wird sich unsere Nation, also die Vereinigten Staaten, ganz von der Gerechtigkeit abwenden. Nun, wer ist unsere Gerechtigkeit?
Jesus.
Jesus.
Ja.
Das bedeutet, sie werden sich selbst von Jesus distanzieren. Aber sie alle gebrauchen seinen Namen. Also deshalb hatten wir diese Frage am Anfang. Welcher Jesus? Welcher Jesus? Der Jesus, der sagte, dein Wort ist Wahrheit. Dein Gesetz ist Wahrheit. Alle deine Gebote sind Wahrheit. Nicht einige der Gebote.
Nein.
Oder ein Bruchteil davon. Dieser Jesus.
Dieser Jesus.
Und was ist Gerechtigkeit? Das hat zu tun, was Recht ist.
Und worum er bat.
Und der Einzige, der wirklich tat, was Recht war, ist Jesus.
Genau.
Also muss er seine Gerechtigkeit zurechnen und verleihen.
Seine Gerechtigkeit.
Und wenn man jetzt das Gesetz von jemand anderen anstelle des Gesetzes Gottes annimmt, mit wessen Gerechtigkeit ist man dann glücklich?
Mit der des anderen oder mit ihrer eigenen oder mit der eigenen.
Bist du also mit der päpstlichen Gerechtigkeit glücklich?
Ich? Definitiv nicht.
Martin, was stimmt bei dir nicht? Du bist nicht?
Nein, aber ich bin mit keiner irdischen Gerechtigkeit glücklich.
Okay. Ist es also eine harte Feststellung zu sagen, wenn man dem, was Gott sagt, den Rücken kehrt und das macht, was das Tier aus Offenbarung, nämlich das Papsttum, sagt, dann kehrt man der wahren Gerechtigkeit den Rücken und nimmt eine falsche Gerechtigkeit an.
Leider ist es zu 100% genau das, was dabei geschieht.
Wenn einmal der Protestantismus seine Hand über die Kluft streckt, um die Hand der römischen Macht zu ergreifen, wenn er über den Abgrund hinweg die Hände des Spiritismus umfasst. Nun, anfangs sprachen wir über die Manifestationen in den verschiedenen Denominationen und über spirituelle Formation und Erfahrungsreligion. Das ist Spiritismus.
Ja, zu 100%.
Denn man beschäftigt sich dabei direkt mit einer Kommunikation, die nicht durchs Wort gefiltert sind.
In Wirklichkeit kommuniziert man dabei mit Dämonen.
Martin, das ist sehr hart, das stimmt nicht bei dir.
Ich weiß, aber leider sagt die Bibel zu 100% genau das.
Wir haben keine Gemeinschaft mit Dämonen, sagt Paulus. Wenn man also Totenbeschwörung praktiziert.
Mit den Toten sprechen?
Nun, was ist, wenn man zu Maria und zu den Heiligen spricht und denkt, dass all diese katholischen Heiligen putzmunter und lebendig sind und den Himmel leiten? Wo bleibt Jesus in dieser Gleichung?
Stimmt, sogar in diesem Dokumentarfilm. Ich denke da an die eine Dame, die Jesus per Channeling herbeiholt.
Welcher Jesus?
Nun, wird Jesus durch Channeling wirken?
Nein. Nun gut. Sie werden über den Abgrund hinweg die Hände des Spiritismus umfassen, wobei man mit Mächten spricht, die man nicht kennt und die sich als etwas oder jemanden präsentieren, was sie nicht sind.
Ja, sie stellen sich als Engel des Lichts dar.
Richtig. Wenn unter dem Einfluss dieser dreifachen Vereinigung, anders gesagt das Papsttum, Protestantismus und Spiritismus, unser Land jeden Grundsatz ihrer Verfassung verwerfen, lass uns hier innehalten.
Das ist wichtig.
Es heißt hier nicht, dass man die Verfassung los wird. Es heißt,
nein.
Sie wird jeden Grundsatz ihrer Verfassung verwerfen.
Das ist sehr wichtig.
Okay. Nun, was waren die Prinzipien der Verfassung? Warum wurden sie so entworfen?
Nun, war es nicht das, was du vorhin sagtest, um Religionsfreiheit zu haben, um von der Verfolgung wegzukommen?
Man hat also Gewissensfreiheit.
Ja, Freiheit des Gewissens. Man kann gemäß seinem Gewissen leben.
Also, wenn die Kirche wieder durch staatliche Gesetzgebung dem Gewissen vorschreibt, so wie sie es umsetzen wollen.
Ja, sogar wenn es so aussieht, als ob es biblisch und gut wäre.
Dann verwirft sie das Prinzip der Verfassung. Und wenn man das wie ein Engel des Lichts tun wird, Martin, wird man dann nicht die Verfassung erheben?
Ja.
So, als ob man seine Grundsätze annehmen würde, wobei man aktiv deren Prinzipien mit Füßen tritt. Lesen wir das doch noch einmal. Unser Land wird jeden Grundsatz ihrer Verfassung verwerfen. Das heißt, das Wesentliche, das Herzstück, das entworfen wurde, um Zwang zu verhindern. Als eine protestantische und republikanische Regierung und Vorkehrungen zur Verkündigung päpstlicher Unwahrheiten und Irrtümer treffen, dann können wir wissen, dass die Zeit für das außergewöhnliche Wirken Satans gekommen und das Ende nahe ist. Das ist eine sehr tiefgründige Aussage. Nun, Martin, der Pudding beweist sich immer beim Essen. In diesem großartigen Buch, Der große Kampf, heißt es, ehedem wurden Personen, die die Wahrheiten der dritten Engelsbotschaft verkündigten, oft nur als Schwarzseher betrachtet. Mit anderen Worten, sagen, das wird passieren.
Nun, ich denke, dass wir in diese Kategorie fallen könnten.
Mit Vergnügen. Gerne doch. Ihre Vorhersagen, dass religiöse Unduldsamkeit in den Vereinigten Staaten die Oberhand gewinnen, dass Kirche und Staat sich zusammenfinden würden, um die zu verfolgen, die Gottes Gebote halten, wurden als grundlos und lächerlich abgetan. Und man hat zuversichtlich erklärt, jenes Land könne nichts anderes werden, als es gewesen ist. Der Verteidiger der religiösen Freiheit. Denn das ist das Prinzip der Verfassung. Dabei die Frage der Erzwingung der Sonntagsfeier überall erörtert wird, sieht man das so lange bezweifelte Ereignis näher kommen und die dritte Engelsbotschaft wird eine Wirkung hervorrufen, die vorher nicht da sein konnte. Und diese dritte Botschaft lautet, nimm mich das Mahlzeichen des Tieres an. Und Rom sagt uns, das Zeichen oder Mahlzeichen unserer Macht. Und sie ist das Tier, durch alle Zeiten hindurch vom Protestantismus als solches definiert, bis sie es vergaßen.
Ja.
Tut er genau das?
Wir schlagen diesen Weg ein. Unbedingt.
Und diese Sache, die so lange angezweifelt und belächelt wurde, wie nahe ist es?
Nun, werfen wir doch einen Blick darauf und schauen, ob wir etwas sehen können. Wie heißt es hier? Man sieht etwas näher kommen. Also schauen wir doch, ob es das tut.
Denkst du, dass es näher kommt, Martin? Das spöttische Gelächter könnte in manchen Ecken aufhören.
Ja, in manchen.
Und die Verfolgung in anderen beginnen.
Oh ja.
Okay. Also Martin, es ist wie eine Katze.
Ja.
Die sich einer Maus nähert.
Oh ja.
Irgendwie sehr sanft, stimmt's? Es fängt irgendwo an, sich zusammenzubrauen und dann der nächste Schritt und wieder ein nächster Schritt und noch ein weiterer Schritt. Und die arme kleine Maus ist sich überhaupt nicht bewusst, was da vor sich geht und ganz plötzlich, zack!
Ja, weg ist sie. Das ist wahr. Es sieht so unschuldig aus.
Ja, schauen wir doch. Zuerst haben wir The Christian Post. Martin, du sagtest, dass wir uns langsam nähern würden, stimmt's? Wie diese Katze.
Ja.
Im Jahr 2025, was jetzt schon eine Weile her ist, reichen die republikanischen Gesetzesmacher von North Dakota einen Gesetzentwurf ein, um die Königsherrschaft Jesu Christi anzuerkennen. Also das unterscheidet sich von dem, was König Charlie zu sagen hatte.
Ja, er machte das genaue Gegenteil.
Genau, also ich darf ihn so nennen, er hat mein Alter. Er ist also nicht respektlos oder was auch immer. Nur Tage nachdem Donald Trump Amerikaner als ein gottgeweihtes Volk bezeichnete, bringen die Gesetzesmacher in North Dakota einen Gesetzeswurf ein, der die Königsherrschaft Jesu Christi offiziell anerkennen würde. Wir bewegen uns also in diese Richtung. Königsherrschaft. Wenn man ihn als König akzeptiert, dann nimmt man sein Gesetz an.
Ja.
Aber wessen Gesetz bewerben Sie?
Leider das päpstliche.
Das päpstliche Gesetz. Der Beschluss 3020 beider Kammern, der von einer Gruppe von republikanischen Abgeordneten und Senatoren unter der Führung des Abgeordneten von Williston mit unterstützt wird, der sich für die Glaubensüberzeugung stark macht, dass Jesus Christus die Herrschaft innehat, nicht nur im spirituellen Bereich, sondern auch über Zivilangelegenheiten. Da kommen Kirche und Staat zusammen, womit seine Macht über die Regierung des Staates und der Welt bestätigt wird. Eines war hier interessant. Sie entschieden das als einer der nordamerikanischen Staaten, das heißt nicht auf Bundesebene.
Nein.
Dies würde ihre Gegend betreffen.
Ja.
Nun, wenn sich das ausbreiten sollte, dann müsste es so weit vorschreiten, bis es schließlich die Bundesebene erreicht, richtig?
Ja, ja. Aber schauen wir doch, ob es sich über die Bundesstaaten nähert.
Okay, was ist dann als nächstes? Im März 2026, was unsere Zeit schon etwas näher kommt, ist es nicht irgendwie...
Es kommt dorthin. Es ist wie ein Chamäleon.
Das Abgeordnetenhaus von Alabama billigt Schuldgebete, Änderung des Treueschwurs. Unterstützt vom Abgeordneten Reed Ingram und so weiter ist der Entwurf ein Verfassungszusatz, der von Schülern geleitet und von Schülern initiierte Gebete in den Klassenzimmern öffentlicher Schulen erlauben würde. Da treffen Kirche und Staat eine Entscheidung, richtig?
Ja.
Ich versuche hier nicht, jemanden Religion aufzuzwingen oder dafür zu sorgen, dass er zu irgendetwas verpflichtet wird, sagt Ingram, nach dem Antrag angenommen wurde. Oft haben Kinder nicht die Option zu beten und sie wissen nicht, was Gebet bedeutet. Gemäß dem US-Bildungsministerium dürfen Schüler in Schulen beten, wenn es die schulischen Aktivitäten nicht stört. In England wird man natürlich verhaftet, wenn man betet.
Aber siehst du, wie das Blatt sich wendet? Und das ist die Herangehensweise.
Ja, das ist die Herangehensweise. Nach der Abänderung war es am Dienstag unklar, wie Ingrams Entwurf bestehendes Gesetz ändern oder in Frage stellen würde. Der Entwurf wurde nach über 2 Stunden Debatte angenommen. Hier haben wir also das Nächste. Stimmt's nur ein Schritt? Und dann haben wir im März 2026 South Carolina. Die Generalversammlung fordert, dass der Staat sich erneut dem allmächtigen Gott weiht. Wir bewegen uns also in diese Richtung. Wieder waren es die Republikaner. Sie sprachen mit CBN News, warum es eine entsprechende Resolution anführt, die von jedem Gesetzesmacher im Abgeordnetenhaus und im Senat unterzeichnet wurde. Sie unterstützt den Welternte-Feldzug vom 1. bis 3. Mai und ruft dazu auf, dass South Carolina freiwillig erneut dem allmächtigen Gott durch Gebet, Umkehr und moralische Erneuerung unter seinen Bürgern geweiht wird. Kirchen und Freiwillige aus mindestens 25 Städten überall im Bundesstaat nehmen am Outreach teil. Der Abgeordnete Smith sagt, die Resolution und der evangelikalistische Feldzug sind eine wichtige Mahnung an die geistigen Grundlagen Amerikas anlässlich seines 250-jährigen Geburtstags. Also gibt es da eine Agenda, Martin, um diesen Jahrestag zu benutzen?
Oh, mit Sicherheit.
Um diese massive Veränderung herbeizuführen?
Oh ja, diese erneute spirituelle Erweckung.
Also, was passierte dabei auf Bundesebene? Ist das nicht eine gute Frage? Nun, zuerst einmal die katholische Kirche. Sie ergreifen die Hände und strecken sich über die Kluft.
Sie strecken sich über die Kluft, denn man hat die Protestanten, die das machen. Und die Katholiken machen das Gleiche, eine erneute Weihe.
Die US-Bischöfe weihen die Nation vom Heiligen Herz Jesus, obwohl sie es insgeheim oder nicht ganz so geheim in Wirklichkeit dem Heiligen Herzen Marias weihten. Aber nachdem der Protestantismus vielleicht doch ein Problem damit haben könnte, schlagen wir besser diesen Weg ein, stimmt's?
Ja, so wie eingangs schon erwähnt, welcher Jesus? Wovon sprechen Sie hier?
Genau. Präsident Donald Trump veröffentlichte auch eine Botschaft, worin er die Weihe ansprach und sie einen mächtigen Moment in der Geschichte unserer Nation nannte und sie mit Bischof John Carroll verknüpfte, der die Vereinigten Staaten nach der Resolution der gesegneten Jungfrau Maria weihte. Er beschrieb den Moment als Teil eines umfassenden geistlichen Erbes, wobei er anmerkte, dass die amerikanische Geschichte schon lange von öffentlichen Glaubensbekennungen geformt wird. Also jetzt befinden wir uns in den Sphären der Bundesregierung, die dem Tier die Hand reicht.
Ja, sicher doch.
Während katholische Bischöfe die Vereinigten Staaten von Amerika in diesem 250. Jahr unserer Unabhängigkeit dem Heiligen Herzen Jesu weihen, verpflichten wir uns erneut, genau wie es der andere Bundesstaat es auf protestantischer Ebene tat, stimmt's? Wobei er erneute Aufmerksamkeit für die spirituelle Identität der Nation und deren großem zivilisatorischen Erbe einforderte. Trump nannte die Weihe eine ergreifende Mahnung daran, dass Amerika schon immer von der liebenden Hand Gottes geführt wurde. Wobei er sie sowohl als Reflexion wie auch als Erneuerung in der Mitte von 500 Jahren ausdrückte. Hier haben wir das Ergreifen der Hand. Machen wir das doch. Zusammen. Dann kam ein Gremium in Texas mit der Idee daher, dass Bildpassagen verpflichtende Literatur würden. Also jetzt wissen wir, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Wir bewegen uns nicht hin zu vielen Glaubensrichtungen.
Nein, und das ist aktuell.
Gut, was passiert hier, Martin? Zeig es uns.
Es sieht nach etwas Beispiellosem aus. Das von den Republikanern kontrollierte staatliche Erziehungsgremium von Texas hat einen Plan verabschiedet, der Werke zur Pflichtlektüre für alle mehr als 5 Millionen Schulkinder an den öffentlichen Schulen macht. Passagen aus der Bibel werden für alle Altersstufen Pflicht. In der Grundschule werden die Schüler mit einer Serie von Bilderbüchern angefangen und in der 4. Klasse werden sie bestimmte Bibelabschnitte über Jesus lesen. In der Middle School sind die Bergpredigt und Lehren über das Reich der Himmel eingeschlossen. Und in der High School werden die Schüler Bibelabschnitte neben klassischen Autoren wie Charles Dickens und Jane Austen lesen. Nun, letztes Jahr fing Texas an, in jedem Klassenzimmer eine Darstellung der 10 Gebote zu fordern. Diese letzte Änderung beginnt erst 2030, aber die Bewegung setzt Texas in den Mittelpunkt der Diskussion über Religion in Schulen. Manche Lehrer argumentieren, dass das eine Trennung von Staat und Kirche verletzt und das Christentum vor andere Religionen bevorzugt. Und jetzt denkt dasselbe texanische Gremium über einen neuen Lehrplan in Sozialkunde nach, der Parallelen zwischen der Bibel und der amerikanischen Geschichte zieht. Mary?
Viele fragen, wohin das noch führt. Vielen Dank.
Nun gut, nähert sich die Katze der Maus?
Ja, und schau, so wie wir es immer sagen. Es ist nicht so, dass es schlecht wäre, die Bibel oder Abschnitte daraus zu lesen oder in der Schule zu beten. Aber wenn man anfängt, dass die Gesetzgebung da mitmischt und Menschen zwingt, dann ist das kein Wirken am Gewissen.
Nein. Okay, lass uns zu einem etwas umstrittenen Thema kommen. Welche Denomination ist dafür gut bekannt, vor genau dieser Sache zu warnen?
Die Kirche der Seventh-day-Adventisten.
Okay. Ist man sich des Standpunktes der Kirche der Sieben-Tags-Adventisten bewusst?
All diese Leute?
Ja, all diese Leute.
Definitiv.
Okay. Wir hatten schon Gespräche mit sehr prominenten christlichen Nationalisten. Und sie waren sich alle des Problems wohl bewusst. Aber sie schlugen vor, dass Sieben-Tags-Adventisten doch besser ihr Verhalten bessern und mit der Masse schwimmen sollten.
Ja.
Ansonsten würde es für sie sehr hart werden.
Schmerzhaft.
Sehr schmerzhaft für Sie. Ist das richtig?
Nun, Douglas Wilson.
Und dann kandidierte einer, der selbst Sieben-Tags-Adventist ist, als Präsident. Und das machte den Glauben der Sieben-Tags-Adventisten noch berühmter. Wurde er genauer untersucht?
Ja, natürlich. Ich war noch kein Adventist, als der Wahlkampf der zwei von Trump und Carson 2015 stattfand. Also ich begriff nicht, was da vor sich ging. Aber wenn ich jetzt einige dieser Artikel durchlese in allen Mainstream-Medien, es gab sogar Erklärungen in Artikeln von CNN, ABC, in der Washington Post und sonst wo, darüber, was Ben Carson tatsächlich glaubt.
Okay. Also, er ist ein Sieben-Tags-Adventist. Also, wenn ich verstehe, was die Schrift sagt, und auch die Schriften in den Bändern vom Geist der Weissagung, du weißt schon, Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist, Aber vermischt beide nicht.
Nein, definitiv nicht.
Und ich finde nirgendwo im Neuen Testament etwas, dass Jesus politische Reden gehalten hätte. Oder dass er sich an irgendwelchen politischen Diskussionen beteiligt hätte. Tatsächlich war es so, dass er sie brillant zurückwies, als sie kamen.
Ja, aber warum? Weil seine eigene Nation politisch dachte. Und sie wollten, dass er der König wäre und die anderen los würde. Das ist ein politischer Gedanke.
Ja, politisches Denken. Er hatte sogar einen Zeleton in seinen eigenen Reihen, unter seinen Jüngern. Aber er vermied es sorgfältig, beide irgendwie zu vermischen. Nun, ich sitze hier nicht über Ben Carson zu Gericht oder darüber, was seine Rolle bei all dem ist. Persönlich würde ich mich überhaupt nicht an der Regierung beteiligen. Das bedeutet nicht, dass ich mich nicht für Regierungen oder für das, was sie tun, interessiere. Aber ich würde mich nicht beteiligen.
Wir haben schon Beispiele für ähnliche Situationen, wie etwa Daniel, Josef, Esther. Aber meinst du, dass es jetzt immer noch an der Zeit ist, einer dieser Leute zu sein?
Nun ja, schau, die Situation, wie wir sie jetzt haben, ist so, dass man sich nach den religiösen Mächten ausrichten muss, die bei diesen Bewegungen beteiligt sind. Und wenn man weiß, dass diese religiösen Mächte nicht auf der gleichen Wellenlänge sind, was den Gehorsam gegen das Gesetz Gottes betrifft, dann wirft es die Frage auf, ob der Gott, dem sie dienen, derselbe ist, dem wir dienen. Das ist die Frage. Und im Falle von Daniel oder irgendjemand von ihnen oder Nehemia, irgendjemand, der an einer wichtigen Stelle diente, sie wurden von den Königen dazu berufen, um sich um diese Dinge zu kümmern, wegen bestimmter Ereignisse, die zeigten, dass sie sehr vertrauenswürdig waren oder weil Gott auf den ganz besondere Weise eingegriffen hat. Wie im Falle Daniels beispielsweise in der Löwengrube oder die drei Freunde im Feuerofen. Also, das waren Mittel und Wege, um die Botschaft zu verbreiten, die Gott hatte.
Ja.
Es wäre möglich, dass Ben Carson so etwas wie ein trojanisches Pferd sein könnte. Oder dass er sich dort befinden könnte, um eine bestimmte Situation oder eine bestimmte Ideologie bekannt zu machen und dabei zu zeigen, dass das mit Gottes Wort in Widerstreit liegt. Die Geschichte wird es zeigen, ob das etwas ist, was Gott billigt oder ob das etwas ist, was Gott missbilligen könnte. Auf dieser Ebene werden wir nicht richten. Tatsache ist, dass einer der Leute, die für die Einheit von Staat und Kirche stehen, zufälligerweise ein Siebentags-Adventist ist. Und ich persönlich würde diesen Weg nicht einschlagen.
Nun, ich auch nicht. Ich denke, dass der Geist der Weissagung ziemlich eindeutig ist darüber, was die Vereinigung von Kirche und Staat betrifft.
Aber ich bin auch kein Hellseher. Schauen wir uns also, wohin die Geschichte uns führt. Lass uns die Ereignisse beobachten.
Aber was wir uns definitiv ansehen können, ist die Frage, ob der Adventismus ins Rampenlicht geriet.
Das tat er auf alle Fälle. Und der Geist der Weissagung sagte tatsächlich, dass er bekannter werden würde und prominenter.
Genau das Wort.
Und aus der Dunkelheit herauskommen würde. Wer sind denn diese Leute überhaupt?
Sie sagte, sie sind nicht bekannt. Aber das wird nicht immer so sein.
Es würde nicht immer so sein. Schauen wir uns das einfach an.
Bringen wir Herrn Trump jetzt dazu. Danke, dass Sie diesen Morgen wieder dabei sind, Herr Trump. Fangen wir mit diesen Kommentaren zu Ben Carsons Religion an. Siebenten-Tags-Adventist. Darüber weiß ich nichts. Was versuchen Sie zu sagen? Nun, ich nichts. Ich weiß wirklich nichts darüber. Ich bin Presbyterianer und hatte das erwähnt und sagte, dass ich nichts darüber weiß. Das waren tatsächlich genau meine Worte. Ich weiß einfach nichts über diese Siebenten-Tags-Adventisten. Und das sagte ich. Aber warum das überhaupt ansprechen? Manche Konservative behaupten, dass Siebenten-Tags-Adventisten keine Christen seien. Versuchen Sie, eine versteckte Botschaft an Sie zu senden, weil Ben Carson Sie gerade in Iowa schlägt? Nein, überhaupt nicht. Tatsächlich denke ich, dass ich Ben bei den Evangelikalen im ganzen Land schlage. Aber nein, überhaupt nicht. Ich weiß einfach nichts über diese bestimmte Religion. Das ist meine Frage. Warum es dann ansprechen? Weil ich gerade sagte, dass ich nichts darüber weiß. Ich sagte nie etwas darüber. Ich würde nie etwas Schlechtes sagen. Ich würde nie etwas Schlechtes über irgendeine Religion sagen. Tatsächlich meine ich, Sie hatten einfach ein Zitat und ich sagte wörtlich, ich weiß nichts darüber. Ben Carson, das ist keine Beleidigung. Ben Carson bat mich um eine Entschuldigung. Was würden Sie tun? Nun, ich sagte nichts Schlechtes darüber. Ich weiß einfach nichts darüber. Natürlich würde ich mich entschuldigen, wenn ich etwas Schlechtes darüber gesagt hätte, doch das tat ich nicht. Alles, was ich sagte, war, ich weiß nichts darüber.
Okay, der Punkt ist der, Martin. Viele Leute, einschließlich hoher Regierungsbeamter wie Trump selbst, wussten tatsächlich nichts darüber.
Stimmt.
Aber jetzt müssen sie etwas darüber wissen.
Vorhin sagte ich, dass die Artikel in den Nachrichten deutlich machten, was Ben Carson glaubt. Aber eigentlich meinte ich, dass die Artikel darüber schrieben, was Siebenten-Tags-Adventisten glauben.
Also wurde die Welt schon darüber informiert, was sie glauben. Ob das also zum Guten wirken oder nach hinten losgehen wird, wird die Geschichte uns zeigen. Beten wir um Ersteres.
Let's pray for the first one.
Ja, nun, das war 2015. Springen wir jetzt zu heute.
Also das war 2015, Martin. Heute ist Ben Carson weit oben in der Kommission, die Donald Trump einrichtete, um die Beziehungen zwischen Staat und Kirche zu beaufsichtigen. Das ist doch korrekt. Und wir befinden uns gerade kurz vor den großen 250-Jahr-Feiern. Es hat den Anschein, dass alles dafür Gestalt annimmt. Wir sind keine Staatsregierung, sondern eine Bundesregierung. Bezieht jetzt einen ganz bestimmten Standpunkt, was Kirche und Staat angeht. Dann müssen wir herausfinden, was es mit Staat und Kirche auf sich hat, was dann die Verfassung verwerfen könnte.
Deren Prinzipien.
Lass es uns in einer logischen Abfolge ansehen. Sehen wir uns doch dieses Gespräch an, das erst kürzlich stattfand.
Zusammen mit einigen der größten Vorreiter unserer Nation, was Glauben und religiöse Freiheit angeht, um den Bericht der Präsidialen Kommission für religiöse Freiheit zu erhalten. Eine fantastische Arbeit. Der stellvertretende Leiter Ben Carson, Dr. Ben Carson, mein Freund, der ursprünglich mein Gegner war, der ziemlich tough kandidierte. Ich würde nicht gerne erneut gegen ihn kandidieren. Er ist sehr tough. Er war ein harter Brocken, aber er ist ein großartiger Gentleman. Der springende Punkt ist, nach 130 Zeugen, nach 7 Monaten Zeugenaussagen und nach 200 Seiten von Zeugenaussagen, die wir heute liefern, fanden wir ein beständiges Thema. Die überwältigende Mehrheit unserer Zeugen sagte, dass sie angegriffen und bestraft wurden, und es gab einen Begriff, der gegen sie verwendet wurde, der nicht in der Verfassung steht. Und dieser Begriff ist die Trennung von Staat und Kirche. Die Linke hat diesen einen Begriff benutzt, der in einer Zeile, in einem von Hunderten von Briefen von Thomas Jefferson stand, um gläubige Menschen in den letzten 70 oder 80 Jahren niederzumachen und zu zermürben. Und dieser Bericht wird sehr deutlich sagen, dass wir sicher gehen wollen, dass Amerikaner verstehen, dass sie von diesem Begriff nicht länger angegriffen werden können. Empfehlung Nummer 1. Instruieren Sie das Justizministerium, Richtlinien herauszugeben, die das richtige Verständnis der ersten Klausel zur Religionsfreiheit und die Trennung von Kirche und Staat klarstellen. Zum Thema Kirche und Staat, das gegen fast alle unsere Zeugen als ein Hammer verwendet wurde, lautet eine der wichtigen Empfehlungen, die wir aussprechen: Wenn das in der Zukunft passiert, wenn irgendein Vorgesetzter im Militär, irgendein Schulinspektor, jemand im Gesundheitssystem, wer auch immer das gegen jemanden verwendet, der einfach für seine religiöse Freiheit einsteht oder einfach in der Öffentlichkeit betet, dass diese Amtsperson innerhalb kurzer Zeit schriftlich erklären muss, wie derjenige die Verfassung verletzt hat, wenn Trennung von Kirche und Staat als Argument angeführt wird. Denn nochmal, die Trennung von Kirche und Staat steht nicht in der Verfassung. Und falls das vom heutigen Tage an jemand zu Ihnen sagt, der sich in einem öffentlichen Amt oder in irgendeiner Behörde arbeitet oder in irgendeiner amtlichen Eigenschaft tätig ist, muss derjenige genau erklären, wie Sie die Verfassung verletzt haben, weil Sie das nicht getan haben. Und vom heutigen Tag an sollte dieser Begriff in Amerika mehr als Macht über irgendeinen Menschen haben, egal welchen Glauben er hat. Danke. Das wird die Religion sogar stärker zurückbringen. Nun, die Religion hat in unserem Land ein enormes Wiederaufleben erfahren. Etwas derartiges habe ich noch nicht gesehen. Ich hasse es zu witzeln, aber wenn das ein Börsenpapier wäre, wärt ihr sehr reich, weil es über die letzten 1,5 Jahre hinweg einen kometenhaften Anstieg erlebte. Ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sitzen. Vielleicht hatte ich etwas damit zu tun und jetzt müssen wir die Leute davon überzeugen, sich an diese Bestimmung zu halten. Vielen Dank.
Also Martin, Sie haben jetzt klar und deutlich erklärt, dass es jetzt im Grunde ungesetzlich ist, wenn man so weit gehen möchte, zu sagen, dass Kirche und Staat getrennt sein sollten. Ist das korrekt?
Das ist korrekt.
Können wir es so vermuten?
Ja, im Grunde sagten Sie das gerade.
Das ist schon ein ziemlicher Schritt, stimmt's?
Wow, ich meine, das ist ein großer Schritt.
Aber wie würde das jetzt die Prinzipien der Verfassung verwerfen? Es würde sie nur verwerfen, eine bestimmte Gesetzgebung eingeführt würde, die auf dieser Entscheidung basiert.
Ja. Denn wenn es nur eine Aussage ist, dann ist das in Ordnung. Aber sobald die Gesetzgebung dazukommt, dann überschreitet es das, wofür es steht. Religionsfreiheit.
Richtig. Also wir sprechen nicht davon, dass man sich der Verfassung entledigt. Nein,
genau.
Die Verteidigung der Verfassung. Aber dann wird sie auf eine Weise angewendet, die bestimmte Gewissensfragen verletzt.
Prinzipien. Ja.
Lass uns schauen, wie die Macher in dieser nationalistischen religiösen Bewegung wirklich darüber denken. Sie gehen tatsächlich so weit, zu sagen, dass wenn jemand sagt, dass Kirche und Staat getrennt sein sollten, oder wenn das gebraucht wird, um was auch immer zu rechtfertigen, Woke-Themen, oder irgendetwas anderes, derjenige seines Amtes enthoben werden sollte. Okay, also das ist ein Schritt weiter. Das sagt dann, okay, jetzt üben wir Druck auf dich aus.
Ja.
Wir fangen an, ein bisschen Nötigung anzuwenden.
Genau, Zwang.
Und du wirst deine Arbeit verlieren. Und wenn du deine Arbeit verlierst, wirst du kein Geld mehr haben. Du wirst nicht mehr kaufen und verkaufen können, weil du kein Geld mehr haben wirst. Aber lass uns dann doch zum Malzeichen des Tieres übergehen, was das Gesetz Gottes ändert und es mit Menschengesetzen ersetzt, die vom Papsttum eingeführt wurden. Wie würde das Form annehmen? Hören wir doch, was einige dieser Leute zu sagen haben.
Also ich persönlich, so wie es hier in Amerika steht und du mich fürs Protokoll fragen würdest, denke ich unbedingt, dass die texanische Behörde für Sicherheit und die Nationalgarde durch Austin Downtown gehen und die Kirchen mit Pride-Flaggen vor ihren Tür finden, ihre Prediger entlassen, ihres Amtes entheben oder sie von der Kanzel entfernen, das Grundstück nehmen und es an gläubige Gemeinden versteigern sollten. Ich glaube, dass das geschehen sollte. Das wird in Texas nicht passieren, zumindest nicht in den nächsten 10 Jahren. Wer weiß, was der Herr tut. Praktisch gesprochen, obwohl wir weit davon entfernt sind. Wenn du ein Politiker bist, der sich um ein Amt bewirbt, sag das nicht. Wir müssen in der realen Welt leben. Lass mich eine Sekunde anhalten und sicherstellen, dass das mehr als klar ist. Wenn Wesley sagt, wenn du ein texanischer Politiker oder im Wahlkampf bist oder es anstrebst, sag es nicht. Was er damit meint, ist Folgendes. Bei diesem speziellen Thema muss man seine wahre Macht verbergen. Wenn ihr das sagt, sind die Leute nicht dafür bereit. Eure Kinder würden es lieben, aber die Erwachsenen sind dafür noch nicht ganz bereit, also sagt es nicht. Aber wir sagen, im Prinzip ist das vollkommen zulässig. Darum fingen wir an. Es ist nicht einfach ein zufälliger Bibelvers, einfach mit der Bibel anfangen und vorzugeben, dass es biblisch wäre. Nein, wir beginnen mit einem Bibelvers, einem Abschnitt, der tatsächlich für das Thema des heutigen Podcasts zutrifft, Relevanz hat, beim heutigen Thema unbedingt. Es stammt von dem Abschnitt ab, den wir über Josia in 2. Könige Kapitel 23 lesen. Es war nicht nur zulässig, es war gerecht in Gottes Augen. Also im Prinzip theoretisch, dass der Staat in die Stadt Austin hineingeht und entlässt die Kirchengebäude, das Grundstück jeder Kirche beschlagnahmt, die eine Pride-Flagge gehisst hat. Und man sagt, Sorry, ihr verliert euer Grundstück. Vielleicht können Sie den Prediger nicht ihr Amt aberkennen, aber Sie können sie entmachten. Sie können im Gefängnis sein, so können Sie nicht predigen. Das ist wahr. Sie können sie inhaftieren. Das wäre wunderbar. Also man geht ins Gefängnis. Wofür? Dafür, dass man öffentlich Gotteslästerung gegen den Herrn Jesus Christus vorbereitet? Also man geht ins Gefängnis oder man wird eine irre Geldstrafe zahlen, die einen in seiner Rolle als Prediger praktisch handlungsunfähig macht, weil man kein Prediger ist, sondern ein Wolf. Und wir beschlagnahmen das Grundstück und versteigern es an treue Kirchen. Im Prinzip ist das vollkommen zulässig. Und nicht nur zulässig, weil König Josia das vor tausenden Jahren tat. Es gäbe historische Präzedenzfälle dafür, sogar in unserem amerikanischen Kontext. Ja, Eigentumsgesetze. Es ist nicht nur biblisch, sondern amerikanisch, richtig? Wir sagen, hey, die Gründerväter, wir müssen zu unseren Wurzeln zurückkehren. Wir müssen zu unseren amerikanischen Erben zurückkehren. Ihr wollt zu eurem amerikanischen Erbe zurückkehren? Amen, das ist wunderbar. Fangt damit an, an Gotteslästerung zu bestrafen und installiert wieder Sabbatgesetze. Das ist amerikanisch. Es ist nicht nur biblisch, es ist amerikanisch. So sieht es aus. Im Prinzip ist es nicht nur zulässig, es ist gerecht. Es ist ideal, es ist tugendhaft. Aber so sieht es aus. Was die Anwendung anbelangt, ist es nicht erreichbar, obwohl es gut ist. Und es wird dann tatsächlich außer Gefecht setzen. Diese Art von Reinheitsspirale nach oben wird einen aus dem Spiel nehmen, außer Gefecht setzen. Es wird wie eine Belastung für dich sein. Also lass das Thema sein. Sprich als Politiker nicht darüber. Noch nicht. Aber das ist das Ziel, auf das wir hinarbeiten.
Er hätte es gar nicht besser sagen können, Martin.
Ich denke, wenn man den großen Kampf liest, wenn man anfängt, den Geist der Weissagung zu lesen und es in den biblischen Kontext setzt, wird da nicht prophetisch geredet?
Absolut. Möchte er bestrafen?
100%, wie es die Bibel sagt.
Aber führe damit nicht Wahlkampf.
Nein, nein.
Habe es einfach als deine unterschwellige Agenda.
Wir kommen noch dahin.
Wir kommen noch dahin. Wir werden all diese Leute loswerden und wir werden unsere Gerechtigkeit haben.
Es ist unfassbar.
Es ist nicht die Gerechtigkeit Christi, denn es ist ein anderes Gesetz. Martin, ist die Katze kurz davor, sich auf die Maus zu stürzen?
Nun, an diesem Punkt ist sie definitiv sehr nahe an der Maus dran.
Damit würde ich rein gar nichts zu tun haben wollen. Diese Einheit von Papsttum, Spiritismus und gefallenem Protestantismus. Ein wirklich gefallener Protestantismus.
Ja, dein Haus ist eine Behausung der Dämonen geworden.
Ja, für jeden unrein und verhassten Vogel. Ein falscher Heiliger Geist, der die Menschheit einen Weg hinunterführt, der jedes Prinzip verwirft, unter dem Vorwand, die Verfassung zu verteidigen.
Under the pretext of defending the Constitution.
Ja.
Und sprich nicht darüber. Fahre einfach mit diesem Prinzip und dann kommst du schon dorthin. Wir werden es einfach tun.
Wir werden es tun.
Und welches Gesetz wollen wir wieder eingeführt haben?
Blaue Gesetze. Sabbatgesetze.
Sind das Sonntagsgesetze oder Sabbatgesetze?
Sonntag. Sie nennen es Sabbatgesetze, aber Sie haben den päpstlichen Sabbat.
Sie haben den päpstlichen Sabbat. Also Martin, in Hebräer 10, Vers 37 heißt es, denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird er kommen, der kommen soll. Weißt du, dass das eine exzellente Grammatik ist?
Das ist wunderschön, ich liebe es.
Denn das englische will für wird ist viel stärker als shall und wird nicht auf sich warten lassen. Und Martin, wenn das Mahlzeichen die letzte Sache ist, die umgesetzt wird, dann ist das eine Verheißung.
Ja.
Und mein Gott kann nicht lügen.
Er hat nie eine Verheißung nicht gehalten.
Und er hatte nie eine versteckte Agenda. Sprecht nicht darüber. Macht es einfach. Er hatte nie eine versteckte Agenda.
Wie viel hat er in der Finsternis getan?
Nichts.
Nichts.
Frag diese. Nichts wurde im Verborgenen getan.
Nichts.
Schon die Methodik, die diese Leute anwenden, ist bedenklich. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, und ich glaube, dass diese ganz kleine Weile zu einer noch kleineren Weile geworden ist. Die Kerze ist fast schon bis zum Grund niedergebrannt, Martin. Dann wird er kommen, der kommen soll. und wird nicht auf sich warten lassen. Es ist ein Versprechen.
Das ist eine Verheißung.
Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Verheißung. Wir wissen, dass es eine Zeit der Trübsal geben wird, wie noch nie zuvor. Wenn diese Planungen stattfinden und du buchstäblich beiseite geschoben und durch eine falsche Macht ersetzt werden wirst, die beansprucht, die moralische Macht in der Welt zu sein. Aber die Verheißung steht und wir klammern uns daran fest. In Jesu Namen. Amen.
Amen.